Vor ein paar Jahren beschlossen meine Freundin TZ und ich, den ultimativen Roadtrip durch die Vereinigten Staaten zu machen. Der Plan war einfach: in New York starten, in Los Angeles enden und 6 Wochen quer durchs Land fahren, ohne strikten Zeitplan. Wir waren 2 20-Jährige ohne Geld, also schlug ich vor, im Kofferraum meines Hatchbacks zu schlafen, um Geld zu sparen. Meine Mutter war Fernfahrerin gewesen, also dachte ich, ich wüsste 1 oder 2 Dinge über das Leben auf der Straße. Wir besorgten ein paar Decken und Laken bei Goodwill, schnitten einige zurecht, um Vorhänge zu basteln, und nach 1 Woche war unser kleines Refugium zur Kunstform geworden. Wir schliefen überall dort, wo es sicher aussah. Rastplätze, kostenlose Campingplätze, Parkplätze und gelegentlich sogar in einer Garage, wenn uns ein freundlicher Fremder Unterschlupf bot. Und ehrlich gesagt, es war großartig. Wir trafen die coolsten Leute. Wir sprangen auf die Ladefläche eines Pickups, um mit ein paar lauten Campern zu einem Denny's zu fahren, feierten mit einem alten Cowboy, der uns das Country-Tanzen beibrachte, und verbrachten sogar den 4. Juli mit einer Familie, die uns praktisch adoptierte. Ein Gruß an die Oma für die Marihuana-Bonbons. Jede Begegnung mit Fremden war gut verlaufen. Bis Arizona. Wir waren in der Nähe von Flagstaff, als wir über Google einen kostenlosen Campingplatz fanden. Er lag tief im Wald, ziemlich weit von der Stadt entfernt, aber nichts, was wir nicht schon vorher gemacht hätten. Als wir ankamen, standen dort nur ein paar Autos und ein alter Wohnwagen. Als wir am Wohnwagen vorbeifuhren, quietschte die Tür und ein Mann trat heraus. TZ, immer freundlich, winkte ihm. Der Mann starrte sie nur an. Kein Gruß, kein Lächeln, nichts. Nur ein leerer, beunruhigender Blick. Dann schloss er langsam die Tür, ohne den Blick von uns abzuwenden, und sagte kein Wort. Wir dachten, er sei einfach ein mürrischer alter Mann, der seine Ruhe wollte. Also parkten wir weiter hinten bei den Bäumen und begannen rumzualbern. Blöde Fotos machen. Lachen. TZ sah ein Lagerfeuer weiter vorne und wollte, ganz typisch für sie, neue Leute kennenlernen. So war die ganze Reise verlaufen. Leute treffen, Bier teilen, Geschichten austauschen. Es gab keinen Grund, warum diese Nacht anders sein sollte, oder? Am Lagerfeuer trafen wir 2 Typen. Die Besitzer der Autos, die wir zuvor gesehen hatten. Der Ältere war völlig durch den Wind, lief im Kreis herum und schwafelte etwas über UFOs, aber wirkte harmlos. Der Jüngere stellte sich als ehemaliger Förster vor. Er war freundlich, entspannt und sogar unterhaltsam. Wir unterhielten uns eine Weile über das Leben, unsere Reisen, allerlei Zeug. Dann erwähnte er etwas über einen Bären. Er sagte, er habe einen ganz in der Nähe des Camps gesehen. TZ glaubte ihm nicht, also holte er seine Kamera hervor und zeigte Fotos. Der Bär war direkt dort gewesen. Wir wurden etwas nervös, denn einer von uns musste nachts immer mal raus zum Pinkeln. Und die Vorstellung, im Dunkeln einem Bären zu begegnen, war nicht ideal. Aber dann lachte der Förster seltsam auf und seine ganze Art veränderte sich. Er sah uns direkt an und sagte, »Wenn ihr nachts aus dem Auto steigt, ist es nicht der Bär, vor dem ihr Angst haben solltet.« Ich wartete auf die Pointe, auf den Moment, in dem er grinst, TZ einen Stoß gibt und sagt, dass es nur ein Scherz war. Aber der kam nie. Ich lachte gezwungen und machte einen Witz über Serienmörder im Wald. TZ spielte mit, erwähnte irgendwas über Texas Chainsaw Massacre. Aber jedes Mal, wenn wir das Thema wechselten, brachte er es wieder auf das Gleiche zurück. Er redete immer weiter über Leute, die im Wald verschwanden, Dinge, die Menschen aus ihren Autos zogen. Es klang nicht so, als würde er nur Gruselgeschichten erzählen. Es klang, als wollte er uns warnen. Der ältere Typ war zu abgelenkt, um etwas mitzubekommen, starrte nur in den Himmel. Aber TZ und ich fühlten uns mit jeder Sekunde unwohler. Dann stand der Förster auf, ging zu seiner Kühlbox außerhalb des Feuerscheins und da sah ich es. Einen kleinen roten Punkt in der Dunkelheit. Es dauerte einen Moment, bis ich erkannte, was es war. Eine Kamera. Er machte Fotos von uns. Nicht mit uns, kein »Hey, lass uns ein Selfie machen«. Er machte einfach still Fotos, als wären wir irgendeine Ausstellung. Er sah sich den Bildschirm an, stellte etwas ein und machte noch eins. Diesmal mit Blitz. TZ und ich standen einfach nur da, stocksteif, und starrten ihn an. Keine Erklärung, keine Frage, ob es okay sei. Er kam einfach zurück, setzte sich und tat so, als wäre nichts passiert. Das war's. Wir hatten genug. Wir dachten uns irgendeine Ausrede aus, dass wir das Auto für die Nacht vorbereiten müssten, und verschwanden so schnell wie möglich von dort. Als wir aufstanden, um zu gehen, lächelte der UFO-Typ und wünschte uns eine gute Nacht. Der Förster dagegen sah uns nur kalt und leer an und sagte, »Passt auf euch auf. Im Wald gibt es mehr als nur Bären. Jeder Nerv in meinem Körper war auf Alarm.« TZ lachte gezwungen auf und zog mich zum Auto. Kaum saßen wir drin, verriegelte sie die Türen und atmete stoßweise. »Warum hat der uns fotografiert?« Ich zitterte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also sagte ich das Erste, was mir einfiel. »Ich habe mal gelesen, dass Serienmörder ihre Opfer manchmal vorher warnen.« Sie sah mich an und verriegelte dann die Türen noch einmal, als würde das irgendwie helfen. »Glaubst du, er hat uns fotografiert wie Opfer?« »Das war's.« Wir gerieten in Panik. Sie schaltete das Licht ein, ich machte es sofort wieder aus. Aus irgendeinem Grund war das die einzige Nacht, in der wir das Camp nicht komplett aufgebaut hatten. Nichts zum Einpacken, nichts zum Abbauen. Wir warfen den Motor an und rasten los. Als wir den Feldweg entlang fuhren, sah ich im Rückspiegel ein letztes Bild vom Förster. Er ging auf unser Auto zu und er lächelte nicht mehr. Ich arbeite seit mehreren Jahren als Fernlastwagenfahrer und ehrlich gesagt macht mir das ziemlich viel Spaß. Es passt einfach zu meinem Lebensstil. Ich war nie der geselligste Mensch, deshalb mag ich es eigentlich, allein zu sein, mit nichts als meiner Musikanlage und der offenen Straße als Gesellschaft. Mein Job hat mich an unglaubliche Orte gebracht. Dinge, die Büroangestellte von 9 bis 5 nie von ihren staubigen, schlecht beleuchteten Büros aussehen. Selbst diejenigen mit Aussicht aus Wolkenkratzern sehen nie, wie sich die Landschaft verändert, wie die Sonne die Gebirgsketten einrahmt oder wie der Mond über endlosen Seen scheint. Trotz aller urbanen Gebiete hat dieses Land wirklich schöne Teile. Wyoming und Montana gehören zu meinen Favoriten, mit ihren Bergen und Wiesen, die wie aus Postkarten wirken. Aber, und ich will hier niemanden beleidigen, die Maisfelder in Iowa können auf manchen Strecken ziemlich eintönig werden, weil buchstäblich nichts als Maisfelder bis zum Horizont zu sehen ist. Mein am wenigsten favorisierter Ort zum Fahren im ganzen Land ist jedoch Louisiana. Wieder will ich niemanden aus dem Bayou-Staat beleidigen. Ich habe einige der besten frittierten Wälse meines Lebens in kleinen Straßenrestaurants probiert, als ich dort vorbeikam. Aber es gibt etwas zutiefst Unheimliches an Louisiana. Vielleicht ist es die Feuchtigkeit, die Alligatoren oder die Art, wie die Cajuns innerhalb eines Augenblicks vom Englischen ins Französische wechseln und dich aus dem Gespräch ausschließen. Die Gastfreundschaft im Süden ist so real wie die Luft, die ich atme. Und ich habe in Louisiana einige der freundlichsten und großzügigsten Menschen des Landes kennengelernt. Ich meine die Art von Leuten, die dir ihren letzten Dollar oder das Hemd, das sie tragen, geben würden. Aber ich schätze, es ist ein Ort der Extreme, denn ich habe dort auch einige der unfreundlichsten und, ehrlich gesagt, furchterregendsten Menschen meines Lebens getroffen. Und das ist die Geschichte von einer dieser Begegnungen. Eine, die mir manchmal noch den Schlaf raubt und für die ich ein paar Wodka-Shots brauche, um die Erinnerungen zu vertreiben. Diesmal fuhr ich spät nachts eine Straße entlang, stark verspätet mit einer Lieferung, die in Dallas, Texas, ankommen musste. Der enge Zeitplan bedeutete, dass ich eine weitere Nacht wach bleiben müsste, um die Ladung rechtzeitig ins Depot zu bringen. Aber wenn es so kommen sollte, musste ich an einem der Krebsstände anhalten, um mich mit fettigem Essen und Kaffee zu stärken, damit ich Energie hatte, weiterzufahren. Also lenkte ich meinen Truck zu dem ersten Ort, den ich sah. Eine kleine Lokalität mit einem leuchtenden Schild, dem die Hälfte der Buchstaben fehlte, aber man konnte es trotzdem verstehen. Es hieß Rust and Crawfish Shack und war nichts weiter als ein paar Wellblechhütten am Straßenrand. Aber hey, das sind die Orte, wo irgendeine Cajun-Mutter seit 30 Jahren dieselben köstlichen Po'boys macht. Und Gott, wie ich liebe, was diese Leute mit ein paar Garnelen und einer Zitronenscheibe zaubern können. Ich bestellte etwas zum Mitnehmen und setzte mich draußen hin, um es zu verschlingen, bevor ich wieder auf die Straße ging. Da kam ein älterer schwarzer Mann auf mich zu und fragte, wo ich herkomme. Er war ziemlich freundlich und, ohne voreingenommen klingen zu wollen, sah sehr, sehr ungewöhnlich aus. Er war normal gekleidet und hatte kurze Haare, aber er war extrem dünn, auf unnatürliche Weise. Haut und Knochen, ohne einen Muskel, der seinen Körper aufrecht hielt. Ich sagte ihm, dass ich ursprünglich aus dem Norden komme, jetzt aber wegen meines Jobs in Arkansas wohne. Und wir unterhielten uns locker über die Gegend und ihre Geschichte. Er war ein netter Typ, aber ich musste mich entschuldigen und ihm sagen, dass, wenn ich diese Ladung nicht rechtzeitig ins Dallas-Depot bringen würde, ich in großen Schwierigkeiten wäre. So etwas kann dazu führen, dass man den Job verliert. Also konnte ich mir keine Verzögerungen erlauben. Bei mir war das Risiko noch größer, weil ich eine wertvolle Ladung transportierte. Neue Fernseher und andere Elektronik. Jeder Tag Verspätung kann das Transportunternehmen eine Geldstrafe kosten und die Gewinne stark beeinträchtigen. Der Mann dachte einen Moment nach und sagte dann, er glaube, er könne mir helfen. Er bat mich, einen Moment zu warten, während er etwas aus dem Hinterzimmer holte. Zuerst dachte ich, es wären Pillen, um die ganze Nacht wach zu bleiben, aber was er aus dem Lokal holte, ließ mich noch heute erschaudern. Er kam mit einem Stück Zypressenholz zurück, wie ein unbearbeitetes Brett, das frisch von einem Baum geschnitten schien. Er bat mich, ihm zu folgen, weg von den anderen Leuten vor dem Lokal, zu meinem Truck. Als wir allein waren, zog er ein riesiges Messer heraus und sagte mir, ich solle meinen vollständigen Namen ins Holz ritzen, sonst würde es nicht wirken. Ich war gerade dabei zu fragen, was das alles sollte, als er mich zum Schweigen brachte, mir das Messer reichte und befahl zu gehorchen. Die Klinge sah gezackt und leicht verbogen aus, als wäre sie zu Hause geschmiedet worden. Das war schon gruselig genug, aber erst als ich das Messer nahm, bemerkte ich, woraus der Griff bestand. Habt ihr schon mal von einem Kiefernmesser gehört? Genau wie es klingt. Die Klinge ist aus Metall, aber der Griff ist aus dem Kieferknochen eines Tieres gemacht. An manchen Orten kann das ein Bär oder Puma sein. Die Zähne werden abgeschliffen, damit sie nicht in die Hände schneiden. Klingt seltsam, aber sie geben einen guten Halt und waren früher an der Grenze ziemlich beliebt. Aber dieses Kiefernmesser, das er mir gab, war anders. Es gab etwas schrecklich Vertrautes an Form und Größe der Zähne. Daran, dass nur ein Zahn scharf war, während die anderen flach oder abgebrochen waren. Zuerst dachte ich, es könnte ein Schweinekiefer sein, aber die Kieferlinie war dafür zu dünn. Und mit einem Angstschlag im Herzen erkannte ich schließlich, was ich sah. Es war menschlich. Dieser Kiefer hatte einem Menschen gehört. Ich wollte etwas sagen, ihn fragen, wo er so etwas her hatte. Ich wollte ihn anschubsen und ihm das Brett zurückgeben. Aber glaub mir, wenn dir jemand ein Messer gibt, von dem du stark vermutest, dass der Griff aus einem verdammten menschlichen Kiefer gemacht ist, bleibt dir nichts anderes übrig, als höflich zu sein. Also tat ich, was er verlangte. Ich ritze meinen Namen in das Holz und gab ihm das Messer zurück. Währenddessen schien er es sehr zu genießen, wie verängstigt ich war. Dann sagte er, er würde das Holzstück irgendwo im Sumpf vergraben und wenn das getan sei, käme ich rechtzeitig in Dallas an und müsste mir keine Sorgen machen. Kurz gesagt, ich kam rechtzeitig in Dallas an. Ich war die ganze Fahrt über völlig wach, nahm jede Ausfahrt und jede Kurve, wie sie kamen. Aber ich war nur deshalb so konzentriert auf die Straße, weil ich die Gedanken an die Herkunft dieses Messers aus meinem Kopf fernhalten wollte. In gewisser Weise funktionierte das kleine Ritual also. Vielleicht nicht so, wie er angedeutet hatte, mit Sumpfgeistern, die mich auf der restlichen Fahrt beschützen, aber es brachte mich dazu, von diesem Krebsstand wegzufahren und mein Ziel zu erreichen. Das passierte im Juni 2020, als die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hatte. Wie alle verbrachte ich viel Zeit zu Hause. Ich wollte raus und kam auf die Idee, campen zu gehen. 6 von uns planten die Reise. Wir fanden auf Google Maps einen sehr schönen Platz an einem See, 5 Stunden entfernt. Wir beschlossen, 2 Autos zu nehmen, weil wir mit unserer Ausrüstung in einem einzigen Auto nicht bequem Platz gehabt hätten. Im ersten Auto waren ich, meine Schwester, die Freundin meiner Schwester Hannah und ein Typ, den Hannah mitgebracht hatte, namens Jack. Ich wusste nicht, ob er ihr Freund oder nur ein Freund war. Ich kannte ihn nicht und habe auch nicht gefragt. Im zweiten Auto waren meine Cousine und ihr Mann, Josh. Wir beluden die Autos und machten uns gegen 3 Uhr morgens auf den langen Weg durch die Berge, um frühmorgens anzukommen. Die Fahrt begann ganz normal, aber nach 2 Stunden fing Jack an, sich sehr schwindelig zu fühlen, was verständlich war, da die Straßen sehr kurvig waren. Ich fragte ihn, ob ich anhalten sollte, aber er sagte noch nein. Jack saß auf der Rückbank bei Hannah. Ich schaute immer wieder in den Rückspiegel, um zu sehen, wie es ihm ging. Das Letzte, was ich wollte, war, dass er auf die Rückbank kotzte. Während ich ihn beobachtete, bemerkte ich plötzlich, dass er sich verdächtig verhielt. Er hatte die Hand an seinem Rucksack und ein Lächeln im Gesicht. Er fing an, sehr merkwürdige Fragen zu stellen. Er fragte mich, ob die Türen des Autos verriegelt seien. Ich antwortete ihm, ja, sie verriegelten sich automatisch, sobald man losfährt, wie bei fast allen heutigen Autos. Meine Schwester und ich warfen uns einen seltsamen Blick zu. Schließlich sagte er, dass er sich übergeben müsse. Ich bot an, am Straßenrand anzuhalten, aber er bestand darauf, dass ich einen Feldweg nehmen solle, der laut ihm bald kommen würde. Ich rief meine Cousine im anderen Auto an, um ihr zu sagen, was wir vorhatten. Jack lotste uns auf einen schmalen, kaum befahrbaren Weg zwischen den Bäumen. Mehrmals fragte ich ihn, ob wir hier gut wären, aber jedes Mal sagte er, wir sollten weiterfahren. Ich warf meiner Schwester immer wieder besorgte Blicke zu. Schließlich sagte Jack, wir sollten anhalten. Er stieg aus und rannte in den Wald, verschwand fast sofort. Wir konnten nichts sehen, nur das, was die Autoscheinwerfer beleuchteten. 2, 3, 5, 10 Minuten vergingen. Nichts. Plötzlich kamen 3 Männer aus den Bäumen zu unserer Linken. Sie trugen Masken wie aus den Perk-Filmen. Es war dunkel, aber es sah so aus, als hätten sie Waffen. Ich hupte und beschleunigte, um Platz zu finden und zu wenden. Meine Cousine im Auto hinter uns tat dasselbe. Als wir wegfuhren, sah ich die Männer still stehen und uns beobachten. Etwa 30 Meter weiter sah ich etwas auf der Straße. Ein Nagelband. Ich sprang schnell aus dem Auto, zog es zur Seite und warf es in den Wald. Als ich zurück ins Auto stieg, sah ich im Rückspiegel, wie die Männer auf uns zurannten. Wir schafften es Minuten später zurück auf die Hauptstraße. Meine Cousine rief mich an, völlig hysterisch, und fragte, wer diese Männer seien. Ich sagte ihr, dass wir keine Ahnung hätten und dass Jack nie aus dem Wald zurückgekommen sei. Später bekam Hannah eine Nachricht von Jack. Sie lautete nur F.U. Ich fing an, Hannah auszufragen, wie sie ihn kannte, denn wie gesagt, ich wusste nicht, ob er ihr Freund oder nur ein Bekannter war. Sie gab zu, dass sie ihn ein paar Wochen vorher auf Tinder kennengelernt hatte. Wir schauten sein Profil an und sahen sofort jede Menge Warnsignale. dieser Typ hatte versucht, uns in den Wald zu locken, um uns möglicherweise umzubringen. Meine Schwester brach kurz darauf den Kontakt zu Hannah ab. Wir wissen nicht, ob sie je wieder mit Jack gesprochen hat, aber um ihretwillen hoffe ich es nicht. Wir sagten schließlich die ganze Reise ab. Meine LKW-Route führt von hier in Connecticut bis nach Kentucky und Tennessee. Es ist eine schöne Strecke. Ich habe die Möglichkeit, fast alle Landschaften zu sehen, die die Ostküste zu bieten hat, aber es gibt eine Gegend im Land, die ziemlich wild wird. Das Gebiet rund um die Appalachen. Wahrscheinlich wissen Sie schon, dass es eine der ärmsten Regionen des Landes ist. Eine, die stark gelitten hat, als die Arbeitsplätze in den Kohleminen verschwunden und die lokale Wirtschaft zusammenbrach. Ich empfinde wirklich Mitleid mit den Leuten dort. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie tief die Armut in manchen Familien verwurzelt ist. Einmal war ich in einem Gebiet des Bundesstaates unterwegs, in dem ich noch nie gewesen war, weil mein üblicher Autobahnabschnitt wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt war, bei dem leider mehrere Menschen ums Leben kamen. Ich hatte Schwierigkeiten, mich auf den Straßen zurechtzufinden, nachdem mein Handy keinen Akku mehr hatte und, als wäre das nicht schon genug, auch das Ladegerät den Geist aufgab. Der schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Aber ich war ein erfahrener LKW-Fahrer und auf dieser Fahrt fuhr ich keinen 18-Rad-Auflieger, sodass ich einige kleinere Straßen nehmen konnte, um mich zu orientieren. Trotzdem, obwohl ich mich für ziemlich gut auf der Straße hielt, gab es einen Punkt, an dem ich völlig verloren war und Angst bekam, die Lieferung nicht rechtzeitig zu schaffen. Das hätte disziplinarische Probleme und dergleichen bedeutet. Und das konnte ich mir überhaupt nicht leisten. Dann sehe ich einen Mann am Straßenrand laufen, also bremse ich, rolle das Fenster runter und frage ihn nach dem Weg. Der Mann wirkte freundlich und war mehr als bereit, mir alle nötigen Informationen zu geben, um wieder auf die Hauptautobahnen Richtung Süden zu kommen. Aber dann frage ich ihn, ob es in der Nähe einen Ort gäbe, wo ich zu Mittag essen könnte, da es fast 1 Uhr nachmittags war und ich nur eine leichte Kleinigkeit zum Frühstück gegessen hatte. Der Mann überlegt einen Moment, kratzt sich am Kopf und braucht ungewöhnlich lange, um eine Frage zu beantworten, die normalerweise in Sekunden beantwortet wird. Es ist seltsam, irgendwo in West Virginia zu sein, ohne dass ein Cracker Barrel in wenigen Kilometern Entfernung ist. Also verstand ich nicht, warum er mir nicht einfach einen davon genannt hatte. Als ich darauf bestand, sagte er, er kenne einen Familienbetrieb, der das beste Schnitzel im ganzen Landkreis zubereitet. Vielleicht sogar im ganzen Bundesstaat. Plötzlich war alles vergeben. Ich mag aus dem Norden kommen, aber man soll mich verdammen, wenn ich ein gutes Schnitzel ablehne. Das Einzige war, dass er versuchte, sich an die beste Route zu erinnern, um dorthin zu gelangen, ohne mich auf eine schlechte Schotterpiste zu schicken, wo mein LKW stecken bleiben könnte, was mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht hätte. Nach 1 Minute gibt er mir ziemlich genaue Anweisungen zu einem verlassenen Einkaufszentrum. Er sagte, es sei fast menschenleer, aber das Restaurant sei noch da, zusammen mit einigen anderen kleinen Geschäften, und ich solle mir keine Sorgen machen, wenn der Ort zur Mittagszeit ruhig wirke, denn das meiste Geschäft würde am Nachmittag und Abend gemacht. Ich war froh, dankte ihm und folgte seinen Anweisungen. Es dauerte eine Weile, bis ich das alte Einkaufszentrum fand, von dem er sprach. Es war ein bisschen frustrierend, an ein paar Kettenrestaurants vorbeizufahren, besonders da ich hungrig war. Aber verdammt, ich hatte Lust auf genau dieses hausgemachte Schnitzel. Und wenn es ein Familienbetrieb war, umso besser. Dieses Essen von Ketten ist nicht mit authentischer Küche zu vergleichen. Schließlich fand ich das verlassene Einkaufszentrum, und es war kein Wunder, dass es in so schlechtem Zustand war. Es lag weit entfernt von jeder Autobahn. Es gab keine Beschilderung, buchstäblich nichts, was auf seine Existenz hinwies. Aber das Schlimmste war, dass ich keinen Hinweis auf ein geöffnetes Restaurant in einer der Ladenlokale sah. Trotzdem wollte ich nicht so einfach aufgeben, da ich ein Geschäft mit einem großen Schild sah, auf dem etwas stand wie Mama J's Country Kitchen oder so ähnlich. Also schöpfte ich neue Hoffnung. Da sah ich einen Mann die Tür öffnen, in die Nachmittagshitze treten und starrte direkt auf meinen LKW. Ich winkte ihm von der Fahrerseite zu, aufgeregt, dass ich nach der langen, einsamen Fahrt aus Connecticut endlich etwas Ordentliches zu essen bekommen würde. Ich vermutete, er hätte mich nicht gesehen. Vielleicht blendete ihn die Sonne, denn er starrte mich weiter an. Ich stieg aus dem LKW, schloss ab und ging auf das Restaurant zu. Ich rief dem Mann zu, als ich mitten auf dem Parkplatz war, und fragte, ob geöffnet sei. Wieder reagierte er nicht. Er starrte mich einfach auf eine Weise an, die ich jetzt als deutlich feindselig erkannte. Irgendetwas sagte mir instinktiv, stehen zu bleiben. Ich bekam eine Gänsehaut, als ob mich etwas warnte, dass hier etwas furchtbar falsch war. Und kaum hatte ich mich verletzlich gefühlt, griff der Mann hinter seinen Rücken, zog etwas aus seiner Gesäßtasche und setzte es auf seinen Kopf. Zuerst dachte ich, es sei eine Wollmütze. Aber dann richtete er es. Es war eine Sturmhaube. Dann bemerkte ich etwas anderes in seiner Hand. Einen kleinen Revolver. Ich drehte mich um und rannte zurück zum LKW. Und während ich lief, sah ich mehrere weitere Männer aus den verlassenen Ladenlokalen kommen, die auf meinen LKW zuliefen, um mir den Weg abzuschneiden. Jeder von ihnen hatte eine Waffe, entweder ein Messer oder eine Eisenstange. Das zu sehen ließ mich nur noch schneller rennen. Gott sei Dank, dass ich auf dieses Gefühl gehört habe, denn sonst wären sie definitiv vor mir beim LKW gewesen. Ich sprang in einem Satz auf, schloss die Tür ab und zitterte, während ich nach den Schlüsseln in meiner Tasche suchte. Die Banditen umringten die Fahrerkabine, schlugen mit ihren Waffen gegen das Fahrgestell und verlangten, dass ich ausstieg. Dann richtete der Mann mit der Waffe sie direkt durch die Windschutzscheibe auf mein Gesicht und schrie, ich solle aussteigen. Ich hatte keine andere Wahl, als das zu tun, was ich tat. Ich startete den Motor und fuhr auf sie zu, riss die um, die nicht rechtzeitig sprangen. Ich duckte mich auf dem Sitz, packte das Lenkrad, ganz instinktiv. Und wieder, Gott sei Dank, denn als ich den Mann mit der Waffe traf, schoss er einmal, zerbrach die Scheibe und traf den Sitz direkt über meinem Kopf. Ich drehte im Parkplatz herum, erwartete jeden Moment den nächsten Schuss. Aber nur die Banditen, die meinem ersten Ansturm ausgewichen waren, jagten mir nach. Zwei oder drei lagen auf dem Beton, krümmten sich vor Schmerzen und hielten sich ihre Gliedmaßen. Ich glaube, das war das Einzige, was mich rettete. Die Klarheit, sie zu überfahren, anstatt rückwärts zu fahren. Wenn ich Letzteres gewählt hätte, wäre ich vielleicht nicht hier, um das zu erzählen. Ich fuhr mit voller Geschwindigkeit aus dem Parkplatz, fuhr blind in die erstbeste Richtung, die ich fand, bis ich einen sicheren Ort zum Parken und die Polizei rufen konnte. Der Sheriff, mit dem ich sprach, sagte mir, ich solle vorbeikommen, um meine Aussage zu machen, sobald ich könnte. Und das tat ich auch, aber nicht bevor ich etwas zu essen bekam, denn nicht einmal der Schrecken, fast überfallen worden zu sein, konnte meinen Hunger nehmen. Ich vermute, das lässt mich ziemlich gefräßig klingen, aber Sie müssen verstehen, wie hungrig ich war. Im Revier erfuhr ich jedoch, dass ich nicht der erste LKW-Fahrer war, der auf diese Banditen traf. Ich hatte einfach nur Pech gehabt, einem ihrer Komplizen nach dem Weg gefragt zu haben, der mich zu dem verlassenen Einkaufszentrum schickte, bevor er seine Freunde alarmierte, um mich zu erwarten. Zumindest war das die einzige Schlussfolgerung, zu der wir kamen, nachdem ich die Beschreibung des Mannes gegeben hatte, den ich gefragt hatte. Der Sheriff nickte nur wissend, als ich die physische Beschreibung des Mannes erwähnte. Ich denke, was ich Ihnen sagen will, ist, dass Sie sehr, sehr vorsichtig sein sollten, wenn Sie unterwegs sind. Und auch wenn es sich wie ein abgedroschener Tipp einer Facebook-Tante anhört. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Fremden. Man weiß nie, wer sie wirklich sind. Ich fuhr eines Nachts im Clearfield County, Pennsylvania, um den Berufsverkehr zu vermeiden, wenn ich nach Hause kam. Es war inzwischen wahrscheinlich schon etwas nach Mitternacht und die Straße war praktisch leer, genauso wie ich es mag. Ich hörte meinen üblichen Podcast im Radio, als ein Ding in meinem Auto ertönte, das mich warnte, dass ich wenig Kraftstoff hatte. Ich suchte in meiner Karten-App nach der nächsten Tankstelle, die ein Stück weiter die abgelegene Straße entlang lag. Etwa 5 Minuten später fuhr ich rechts auf die Tankstelle, den einzigen Parkplatz in Kilometern Umkreis, da diese Straße im Grunde nichts als Wald zu beiden Seiten war. Die Tankstelle war eine generische, namenlose Tankstelle. Ich stellte mich an eine Zapfsäule und bemerkte einen Mann, der gerade den Tank seines alten, klapprigen Pickups auffüllte. Er sah mich an, während ich an ihm vorbeiging und den Laden betrat. Drinnen kaufte ich mir einen Kaffee und zahlte mein Benzin bar. Als ich wieder herauskam, bemerkte ich, dass der Mann an der Zapfsäule in seinen Pickup stieg und davonfuhr. Nachdem ich ein paar Minuten den Tank gefüllt hatte, stieg ich wieder in mein Auto und setzte meine Fahrt fort. Doch nicht einmal eine Minute nach dem Losfahren bemerkte ich am Straßenrand im Gras denselben Pickup von der Tankstelle. Er stand einfach am Waldrand, ausgeschaltet. Interessant. Ich fuhr weiter und sah in meinen Rückspiegel, ob er anspringen würde. Nein, ich schaltete meinen Podcast wieder ein und fuhr weiter. Nach ein paar Minuten ertönte ein weiteres Ding in meinem Auto. Auf dem Display meines Armaturenbretts stand, dass eines meiner Räder sehr wenig Druck hatte. Ich verlangsamte und begann, ein schlenkerndes Geräusch zu hören. Ich öffnete ein Fenster und wusste sofort, dass ich einen platten Reifen hatte. Ich fuhr an den Straßenrand und stieg aus, um nachzusehen. Es war mein hinterer Reifen auf der Fahrerseite. Komplett platt. Ich dachte nicht, dass ich irgendetwas getroffen hatte. Das hätte ich gespürt. Mir kam ein Gedanke. Was, wenn dieser Typ an der Tankstelle ihn aufgeschlitzt hatte? Ich nahm mein Handy heraus und suchte bei Google nach der Nummer meiner Pannenhilfe. Ich hörte das Geräusch eines Autos oder Trucks ein Stück weiter hinter mir auf der Straße, aber merkwürdigerweise sah ich kein Licht. Dort war es völlig dunkel. Dann verstummte plötzlich der Motor und es wurde wieder still. Ich ging zu meinem Kofferraum, um die SOS-Taschenlampe aus meinem Werkzeugkasten zu holen. Mein Vater hatte sie mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Ich nahm die lange Lichtstange, schaltete sie ein und richtete sie auf die Straße. Ich sah die Reflexion der Scheinwerfer eines Pickups, der etwa 60 Meter entfernt am Straßenrand stand. Es schien wieder derselbe Pickup zu sein. Ich schnappte nach Luft und rannte in den Wald, kauerte mich hinter einen großen Busch und einen Baum. Ich nahm mein Handy und rief den Notruf an. Ich hörte, wie der Pickup auf der Straße vor mir den Motor startete, diesmal mit eingeschaltetem Licht. Ich hörte und sah durch den Busch, wie der Pickup an mein Auto heranfuhr. Und dann, nach einem kurzen Moment der Stille, rief ein Mann: "Brauchst du Hilfe?" Ich wusste, dass es besser war, nicht zu antworten. Der Notruf nahm ab und ich flüsterte meine Position ins Telefon und dass jemand meinen Reifen aufgeschlitzt hatte und ich glaubte, dass diese Person hier sei und mir folgte. Die Frau stellte mir eine Menge Standardfragen und bat mich, den Mann und seinen Pickup zu beschreiben. Ich hörte, wie die Tür des Pickups geöffnet und wieder zugeschlagen wurde. Ich sagte der Frau am Telefon, dass der Mann gerade aus seinem Pickup ausgestiegen war. Sie sagte mir, ich solle im Wald versteckt bleiben, wenn ich dachte, dass er eine Bedrohung darstellte. Sie fragte mich, ob ich sehen könne, ob er bewaffnet sei, und genau in dem Moment brach der Anruf ab. Hier war der Empfang schlecht. Ich wartete in der Hoffnung, dass sie zurückrufen würde. Ich war sicher, sie versuchte es, aber es kam nichts durch. Ich hörte das Geräusch eines anderen Autos, das die Straße entlang fuhr. Es wurde langsamer, dann hörte ich Stimmen. Es war die Stimme eines anderen Mannes. Ich schlich mich näher an den Rand des Waldes, um die Straße zu sehen. Ich sah, wie der Mann vom Pickup neben diesem anderen Pickup stand, der mitten auf der Straße angehalten hatte. Er sprach mit jemandem im anderen Pickup. Ich hörte, wie der unheimliche Mann eine falsche Geschichte erfand, was hier los sei. In diesem Moment rannte ich auf die Straße und schrie: »Hilfe! Ich kenne ihn nicht!« Sowohl der Mann vom Pickup als auch der andere Mann sahen mich an. Ich sagte dem Mann im Pickup, dass dieser Typ meinen Reifen aufgeschlitzt hatte und mir hierher gefolgt war. Die Reaktion des Mannes im Pickup war, den Mann mit einem beunruhigten Gesichtsausdruck anzusehen. Der unheimliche Typ stritt ab, meinen Reifen beschädigt zu haben, und behauptete, er hätte mich nie zuvor gesehen. Gleichzeitig sprang er in seinen Pickup, setzte zurück, bis er an unseren beiden Fahrzeugen vorbei war und fuhr dann davon. Der Mann im anderen Pickup stieg aus und sah sich meinen Platten an. Dann bot er mir an, mich ins Dorf zu fahren. Ich sagte ihm, dass schon Polizisten unterwegs seien, und tatsächlich kam nach ein paar Minuten ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht neben uns zum Stehen. Der Mann bestätigte meine Geschichte, als ich dem Beamten von dem anderen Mann erzählte. Der Polizist sagte, er würde zur Tankstelle zurückfahren und die Aufnahmen der Kameras ansehen, um zu prüfen, ob sie den Pickup-Fahrer beim Aufschlitzen meines Reifens aufgenommen hätten. Der Beamte nahm meine Daten auf und wartete mit mir, bis die Pannenhilfe eintraf. Der Abschleppwagen brachte mich zu einer Werkstatt, wo mein Vater mich abholte. Ich habe nie wieder von diesem Polizisten gehört, also nehme ich an, dass auf den Videoaufnahmen nichts zu sehen war. Es ist erschreckend, wie knapp ich wohl einer Entführung entgangen bin. Ich fahre LKWs, um hier in England meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es war einer der wenigen Jobs, die ich leicht bekommen konnte, nachdem ich medizinisch aus der Armee entlassen worden war. Aus dem Royal Logistic Corps, um genau zu sein. Wegen einiger ziemlich schwerer Rückenprobleme. Ich habe Physiotherapie, Yoga, Akupunktur, alles Mögliche ausprobiert. Aber die vielen Stunden, die ich in der Kabine eines Militärlastwagens verbracht hatte, hatten meiner Wirbelsäule schwer zugesetzt. Es war schrecklich, dass ich praktisch gezwungen war, in derselben Art von Job weiterzumachen, nur eben im zivilen Bereich, und ich hatte keine andere Wahl, als täglich ziemlich starke Schmerzmittel zu nehmen, nur um die langen Tage und Nächte des Fernfahrens durchzustehen. Aber das ist wohl nicht der Punkt. Ich war ungefähr 6 oder 7 Monate bei meiner jetzigen Firma angestellt, als ich auf einer einsamen Straße in der Nähe von Rotherham in South Yorkshire unterwegs war. Da sehe ich ein junges Mädchen am Straßenrand stehen, mit Taschen in der Hand und dem Daumen hoch, als ob sie trampen würde. Nicht, dass ich auf meinen Routen nie Anhalter sehe. Sie sind viel häufiger, als man denken würde, besonders in den Sommermonaten, wenn Leute es sich leisten können, stundenlang am Straßenrand zu stehen und zu hoffen, dass jemand sie mitnimmt. Normalerweise halte ich nie für sie an. Ich habe genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass man Ärger sucht, wenn man einen wildfremden Menschen in seinen LKW lässt, besonders für lange Strecken. Aber irgendetwas an diesem Mädchen ließ mich tatsächlich langsamer werden und anhalten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wie jung sie aussah oder wie verzweifelt sie wirkte. Sie sah definitiv nicht aus wie einer dieser schlampigen Hippies oder verdächtigen Typen mit Pappschildern, die ich sonst dort stehen sehe. Also öffnete ich die Tür meiner Kabine und half ihr hoch. Ich fragte sie, wohin sie wolle, nur damit sie mit so etwas antwortete wie: »Irgendwohin, fahr einfach weiter.« Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil ich nicht die Vorstellung mochte, dass jemand auf unbestimmte Zeit auf dem Beifahrersitz sitzt. Ich bin nicht gerade der geselligste Typ. Und unbehagliche Stille nervt mich schon im besten Fall. Geschweige denn, wenn es ein Mädchen ist, das halb so alt ist wie ich. Gott weiß, was die Leute denken würden, wenn sie mich zufällig junge Mädchen aufsammeln sehen. Sie würden wahrscheinlich denken, ich sei irgendein Perverser oder so. Also fragte ich noch einmal, formulierte die Frage um klarzumachen, dass ich sie nicht auf unbestimmte Zeit in meinem LKW haben konnte, da ich irgendwann einen Ort zum Übernachten finden musste. Ich weiß, es klingt ein bisschen hart, aber ich wollte nicht in die Lage kommen, mich um dieses Mädchen kümmern zu müssen, ihr Essen zu bezahlen, ein Hotelzimmer und all das. Ich hatte noch nie zuvor einen Anhalter mitgenommen, aber normalerweise haben die doch ein festes Ziel, wo man sie absetzen kann, oder? Nach einem unangenehmen Schweigen, und ich hasse Schweigen, fragte ich sie, warum sie auf der Straße sei. Sie gab nicht viele Details, nur dass sie Probleme zu Hause habe und weg müsse. Ich fragte, ob es Streit mit ihren Eltern oder ihrem Freund oder so etwas sei und dass sie vielleicht nicht vor ihren Problemen weglaufen, sondern zurückgehen und das regeln solle, verstehst du, sich dem Problem stellen, anstatt es ganz zu vermeiden. Aber sie wurde sofort wütend, als ich das mit einem möglichen Freund erwähnte und sagte, sie würde sofort aussteigen, wenn ich irgendwelche komischen Vorstellungen hätte, wie das hier enden würde. Das machte alles noch unangenehmer und ich versicherte ihr, dass ich tatsächlich eine langjährige Freundin zu Hause habe und sicher nicht die Angewohnheit, junge Mädchen am Straßenrand aufzulesen. Im Grunde erklärte ich ihr, dass ich kein Perverser war. In dem Moment sehe ich, wie ein Polizeiauto auf der Straße an uns vorbeifährt. Nichts Ungewöhnliches. Also schenkte ich dem kaum Beachtung, abgesehen davon, sicherzustellen, dass ich nicht zu schnell fuhr. Du kennst das, diese typische Nervosität, wenn man einen Streifenwagen sieht. Aber einen Moment später höre ich Sirenen hinter mir. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, was wie dasselbe Auto aussieht, das umgedreht hat, um mich zu verfolgen und anzuhalten. Ich seufzte und sagte etwas wie, hoffentlich sind die Bremslichter nicht durchgebrannt oder so ähnlich, und begann langsam den LKW an den Rand zu fahren. Genau in diesem Moment geriet das Mädchen auf dem Beifahrersitz in Panik und fing an, mich anzuflehen, nicht anzuhalten. Und nicht nur flehen, sie bettelte, sichtlich nervös bei dem Gedanken, dass die Polizei sie sah. Das machte mich extrem nervös. Was hatte sie getan, dass sie so Angst vor der Polizei hatte? Und wie würde mich das betreffen, wenn sie mit mir in der Kabine gefunden würde? Diese Fragen schossen mir durch den Kopf, während ich ihr sagte, sie solle sich beruhigen und dass ich keine andere Wahl hätte, als anzuhalten. Ich würde mich nicht auf eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd mit der Polizei einlassen, nur wegen einer wildfremden Person. In dem Moment brach sie in Tränen aus, vergrub ihren Kopf in ihren Händen und schluchzte. Aber sie versuchte nicht zu fliehen oder so etwas. Das beruhigte mich irgendwie ein wenig, denn ich dachte, vielleicht hatte sie kein Gewaltverbrechen begangen oder war keine gefährliche Verbrecherin auf der Flucht. Ich sah, wie der Polizist, der mich angehalten hatte, aus seinem Auto stieg und auf die Seite des LKWs zukam. Zufällig genau die Seite, auf der das Mädchen saß. Sobald er durch das Fenster schaute, hörte ich ihn etwas sagen wie: »Steig aus dem LKW, Natalie!« Das überraschte mich natürlich. Wer war dieses Mädchen, das die Polizei sie mit ihrem Vornamen kannte? Sie weinte und schluchzte, aber sie hob den Kopf und schrie: »Nein!« durch das geschlossene Fenster. Der Polizist winkte mich an, das Fenster herunterzulassen, und ich zögerte tatsächlich einen Moment. Diese Natalie hatte offensichtlich schreckliche Angst davor, verhaftet zu werden oder was auch immer gleich passieren würde. Der Polizist sagte dann etwas in sein Funkgerät, das ich wegen des geschlossenen Fensters nicht hören konnte. Also begann ich, das Fenster herunterzulassen, um besser zu verstehen, was er sagte. Es war zu spät, um das zu hören, was er ins Funkgerät gesagt hatte, aber ich hörte, was er danach sagte. »Deine Eltern haben wieder angerufen, Natalie. Ich habe es satt, dich jedes Mal holen zu müssen, wenn das passiert.« Ich glaube, damit hatte ich alles verstanden, was ich wissen musste, aber ich beobachtete mit einer Art düsterer Faszination, was als nächstes geschah. »Das sind nicht meine Eltern! Warum versteht das niemand?« fing das Mädchen an zu schreien. »Jedes Mal, wenn sie mich dorthin zurückbringen, tun sie mir schlimmere Dinge an und nennen es Strafe. Sie sagen, es sei zu meinem Besten, aber das ist es nicht, überhaupt nicht.« Dann drehte sie sich zu mir um, krempelte ihren Ärmel hoch und zeigte mir alle möglichen Brandwunden und Narben auf ihrem Arm. Sie waren so deutlich und grotesk, dass ich mich vor Ekel und Entsetzen zurückzog. »Bitte, ich flehe dich an, lass sie mich nicht wieder dorthin bringen. Ich mache alles, aber bitte lass sie mich nicht wieder mitnehmen.« Was sollte ich tun? Mit dem Mädchen davonfahren und die Polizei hinter mir herjagen lassen? Sie könnte geisteskrank sein, schwere Wahnvorstellungen und Selbstverletzungsprobleme haben, und ich würde sie einfach mitten ins Nirgendwo mitnehmen, damit sie aus ihrem Pflegeheim oder was auch immer fliehen könnte. Außerdem hatte ich schreckliche Angst. Absolut schreckliche Angst. Polizeiverstärkung traf ein, und als genug da waren, zerrten sie das Mädchen mit Tritten und Schreien aus dem LKW, bevor sie sie auf den Rücksitz eines Streifenwagens verfrachteten und wegbrachten. Ich versuchte, einen der Polizisten zu fragen, was gerade passiert war, und hoffte auf eine Antwort, die zu einer meiner früheren Vermutungen passte. Aber sie winkten mich nur ab, sagten, das gehe mich nichts an und dass ich sowieso keine jungen Frauen am Straßenrand mitnehmen sollte. Ich weiß bis heute nicht, was mit diesem Mädchen passiert ist, und ich hoffe, dass sie die Hilfe bekommen hat, die sie braucht. Aber ein Teil von mir fragt sich, ob ich dazu beigetragen habe, einen schrecklichen Missbrauchszyklus fortzusetzen. Einen, in dem sogar die Polizei mit involviert war. Es sollte nur ein schneller Stopp sein, eine lästige Pflicht, kein Albtraum. Ich war im Herbst 2021 alleine in Louisiana unterwegs, von Arkansas auf dem Weg zu meinem Cousin nach New Orleans. Ich hatte geplant, es gemütlich anzugehen, die Autobahnen zu meiden und die Landstraßen sowie kleine Restaurants am Straßenrand zu genießen. Ich hatte Podcasts vorbereitet, Snacks eingepackt und eine voll aufgeladene Powerbank dabei. Mein Auto, ein 10 Jahre alter Ford Focus, hatte die Fahrt ohne Probleme geschafft, bis es plötzlich nicht mehr wollte. Irgendwo zwischen Alexandria und wer weiß wo begann der Motor, so zu klingen, als würde sich drinnen etwas befreien wollen. Ich schaute nach unten und sah die Check-Engine-Leuchte angehen. Natürlich. Natürlich gab es auch kein Netz auf meinem Handy. Ich ließ den Wagen am Straßenrand ausrollen und öffnete die Motorhaube, in der Hoffnung, ich könnte das Problem mit bloßem Blick irgendwie lösen. Die Hitze war erstickend und das Einzige, was man hörte, war der Wind im Gras und das Klicken des abkühlenden Motors. Nach etwa 15 Minuten voller Schweiß und Fluchen hielt ein rostiger, tiefer gelegter Pickup hinter mir. Auf der Fahrertür waren mit verblasster weißer Sprühfarbe die Worte »Terrys Auto« geschrieben. Der Mann, der ausstieg, war ungefähr 50 oder 60 Jahre alt, groß, dünn, mit wettergegerbter Haut und einem leichten Hinken. Er trug einen von Fett verschmierten Overall, ein schiefes Grinsen und eine Baseballkappe, die vermutlich seit einem Jahrzehnt nicht mehr gewaschen worden war. »Probleme?«, fragte er mit einer Stimme so rau wie Schotter. »Der Motor macht ein schreckliches Geräusch. Ich glaube, es könnte der Riemen sein«, antwortete ich. »Du hast Glück. Meine Werkstatt ist nur ein paar Minuten von hier«, sagte er. »Ich schleppe dich ab und schau mal nach.« Ich zögerte. Kein anderer Verkehr, keine Gebäude, kein Netz. Entgegen meinem besseren Gefühl stimmte ich zu. Er hängte mein Auto an seinen Pickup und wir fuhren ganz langsam über einen schmalen Schotterweg, der sich zwischen ein paar Wäldern hindurchschlängelte, bevor er sich zu einer kleinen Lichtung öffnete. Die Werkstatt war ein flaches Metallgebäude mitten im hohen Unkraut. Ein rissiges Schild über der Tür verkündete: »Terrys Auto, wie nicht?« Er löste mein Auto vom Haken und schob es hinein, winkte mir, ihm ins Büro zu folgen. »Du kannst hier warten«, sagte er. »Sollte nicht lange dauern.« Das Büro war klein und dunkel, mit einem kaputten Deckenventilator, der sich träge drehte. Das einzige Fenster war von einer schweren Plane vernagelt. Die Luft roch modrig und nach Benzin. Die Tür schloss sich mit einem festen Klicken hinter mir und ich hörte unverkennbar ein Schloss einrasten. Ich drehte mich langsam um. »Hast du gerade abgeschlossen?« »Zur Sicherheit«, sagte er, während er schon wegging. »Ich will nicht, dass jemand reinkommt, während ich arbeite. Ist schon passiert.« Ich setzte mich in einen alten, fleckigen Sessel und sank praktisch darin ein. Er war auf alle falschen Arten weich. Irgendetwas an dem Raum war seltsam. Anfangs wirkte er nur unordentlich, aber je länger ich hinsah, desto gestellter wirkte es. Das Chaos schien geplant, zu ordentlich, um echt zu sein. Die Zeitschriften auf dem Tisch stammten alle aus demselben Monat. Die Wanduhr war bei 3.12 Uhr stehen geblieben. Ein leises Brummen kam von der Neonröhre über mir und aus der Werkstatt war kein Geräusch zu hören. Ich stand auf und probierte die Tür. Definitiv abgeschlossen. Ich tastete die Plane am Fenster ab, auf der Suche nach einem Spalt. Nichts. Komplett vernagelt. Draußen konnte ich dumpfe Schläge aus der Garage hören, aber keine anderen Stimmen. Keine Musik, kein Radio. Nur diese Schläge. Es vergingen Minuten, dann eine Stunde, vielleicht zwei. Mein Zeitgefühl verzerrte sich in diesem stickigen Raum. Ich trank etwas lauwarmes Wasser aus meiner Flasche und versuchte nicht in Panik zu geraten. Ich klopfte an die Tür, rief höflich, keine Antwort. Schließlich kam er zurück mit einem falschen Lächeln und sauberen Händen. Es dauert noch ein paar Stunden länger. Irgendwas ist verschlissen. Ich fragte, ob ich draußen warten könnte. Er sagte nein, wieder aus Sicherheitsgründen. Er erzählte, dass mal Kinder zu nah an eine Hebebühne gekommen seien und das wolle er nicht riskieren. Er sagte es, als hätte er es geübt. Ich diskutierte nicht, aber ich hörte auf, mich hinzusetzen. Stattdessen ging ich am Rand des Raumes entlang, tat so, als würde ich die veralteten Prüfzertifikate anschauen. Dann sah ich sie. Eine Tür hinten im Büro, halb verdeckt von einem Regal voller Luftfilter und Ersatzkeilriemen. Es war keine normale Ausgangstür, sondern eine von diesen alten Innentüren mit Druckverriegelung. Ich wartete, bis ich wieder Schläge aus der Garage hörte. Dann schob ich vorsichtig das Regal gerade genug zur Seite, um hindurchzukommen. Die Tür führte in einen schmalen Gang. Lagerraum auf der einen Seite, Toilette auf der anderen. Am Ende eine weitere Tür, diesmal mit Panikstange. Ich stieß sie auf und kam nach draußen auf den Hinterhof. Kein Zaun, nur Bäume. Ich umrundete das Gebäude und kroch zur Vorderseite, geduckt im hohen Gras. Mein Auto stand immer noch in der Werkstatt. Die Motorhaube offen, keine Teile ausgebaut. Einfach so da, wie ein Köder. Ich machte ein Foto vom Kennzeichen seines Pickups, nur für den Fall. Ich rannte diesen Schotterweg entlang, als hinge mein Leben davon ab und hielt nicht an, bis ich wieder die Straße erreichte. Ich muss über eine Stunde gelaufen sein, bis schließlich ein Pickup anhielt. Ein älterer Mann und seine Frau. Ich war verwahrlost, verschwitzt, kurz vor der Hysterie, aber sie hörten mir zu. Sie brachten mich zur Sheriffstation im nächsten Ort. Ich erzählte alles. Der diensthabende Beamte sah mich lange an, bevor er ausatmete. »Wir haben schon Beschwerden über Terry gehört. Nichts, was wir beweisen könnten. Er sagt, er darf sein Eigentum schützen. Aber du bist nicht der Erste, der mit so einer Geschichte kommt.« Ich fragte, warum niemand etwas unternehme. Er zuckte mit den Schultern. »Er hat nie etwas Illegales getan. Technisch gesehen.« Sie brachten mich zurück zur Werkstatt, diesmal mit einem Streifenwagen im Schlepptau. Terry war wieder im Büro, als wir ankamen. Er öffnete die Tür, als wäre nichts gewesen. »Ach, Sie sind zurück«, sagte er. »Das Auto ist fertig.« Ich sagte kein Wort. Ich nahm einfach meine Schlüssel und fuhr weg. Aber das hier lässt mich bis heute nicht los. Eine Woche nachdem ich zu Hause war, räumte ich meinen Kofferraum auf und fand etwas zwischen dem Reserverad und der Verkleidung eingeklemmt. Es war eine laminierte Karte, wie man sie an den Rückspiegel hängt. Kein Logo, kein Text auf der Vorderseite. Aber auf der Rückseite stand handschriftlich, mit roter Tinte, eine Notiz. Da stand: Beim nächsten Mal renn nicht. Das war alles. Kein Name, keine Erklärung. Nur dieser Satz, der mich aus meinem eigenen Auto heraus anstarrte. Ich wusste nicht, ob ich es melden sollte oder nicht. Was hätte ich sagen sollen? Alles, was ich weiß, ist, dass ich das Auto einen Monat später verkauft habe. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich alleine unterwegs bin, sage ich jemandem ganz genau, wo ich anhalten werde. Und ich gehe keine Risiken mehr mit reizvollen Abstechern über Landstraßen ein. Denn dieser Mann war nicht einfach nur unheimlich. Er hatte einen Plan. Und ich glaube, ich habe ihn ruiniert. Ich trat an meinem 18. Geburtstag der US-Armee bei. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater hatten die Ehre gehabt, eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Und beide hatten im Golfkrieg bzw. in Vietnam gekämpft. Anders als mein Vater, dessen Krieg etwas mehr als 100 Stunden gedauert hatte, hatte mein Großvater 2 Einsätze in Vietnam mit der 101. Luftlandedivision absolviert und dabei tatsächlich im Jahr 1969 während der Schlacht im Aschautal seine linke Hand verloren. Deshalb bestand er darauf, dass ich alles tun sollte, um direkten Kampfeinsätzen aus dem Weg zu gehen. Er erzählte mir, dass der Stress ihn fast umgebracht hätte, als mein Vater in die Wüste aufbrach, um gegen Saddam Husseins Armee zu kämpfen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, einen Sohn zu verlieren, und er wollte sich nicht dieselbe Qual antun müssen, falls sein Enkel ebenfalls in einen Kampfeinsatz geschickt würde. Also endete ich als 88M, als Motortransportfahrer. Motortransportfahrer sind hauptsächlich dafür verantwortlich, Fahrzeuge zu überwachen oder zu fahren, um Personal oder lebenswichtige Versorgungsgüter zu transportieren. Wir sind das Rückgrat der Nachschub- und Unterstützungsstruktur der US-Armee und sorgen für essentielle Mobilität sowohl auf als auch abseits des Schlachtfelds. In dieser Rolle war ich sicher vor direktem Kampf. Aber das bedeutete nicht, dass ich nicht in eines der gefährlichsten und intensivsten Einsatzgebiete der Armee seit dem Vietnamkrieg geschickt werden würde. Afghanistan. Meine Familie und ich aßen ein letztes Mal bei meinem Großvater zu Hause, bevor ich in den Einsatz ging. Und um ehrlich zu sein, war es sehr emotional. Mein Vater war stolz, meine Mutter ein nervöses Wrack, das nur deshalb die Fassung bewahrte, weil sie so viel Essen vorbereiten musste. Doch das kurze Gespräch, das mein Großvater mit mir führte, war es, das mich wirklich zutiefst berührte. Wie mein Vater war auch er stolz darauf, dass ich meinem Land diente. Aber er erzählte mir von einigen Dingen, die er während seiner Zeit in Vietnam gesehen hatte. Dinge, die ihn offensichtlich noch lange, lange nach seiner Rückkehr verfolgten. Er sagte mir, dass es im Krieg keine Helden gäbe. Zumindest nicht in dem Sinne, wie Filme es darzustellen versuchen. Er sagte, dass es Ideen seien, die Männer auf dumme und unnötige Weise töteten und dass viele der jungen Männer, die er im Aschautal fallen sah, tragischerweise Mut mit Dummheit verwechselt hätten. Im Grunde sagte er mir, ich solle mich nur auf 2 Dinge konzentrieren, meine Arbeit erledigen und nach Hause kommen. Er sagte, ich würde ein Held für die Infanteriesoldaten sein, die Kugeln, Verbandsmaterial und Essen brauchten und dass ich niemandem etwas beweisen müsse. Die größte Belohnung seien nicht Medaillen, Ruhm oder das Töten von Feinden der USA, sondern die Möglichkeit, zu meiner Familie zurückzukehren. Etwas, das viele seiner Kameraden aus Vietnam nicht geschafft hatten. Meine Geschichte spielt während des 3. Monats meines einjährigen Einsatzes in der Provinz Nangarhar, Afghanistan. Ich war der D-Truppe, 1. Schwadron des 61. Kavallerieregiments, zugeteilt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits etwa 3 Jahre lang Armeelaster gefahren, also war ich eigentlich einer der erfahrensten Leute. Die D-Truppe hatte die Aufgabe, logistische Kampfpatrouillen zwischen den Stützpunkten FOB Connolly und Fenty durchzuführen, die etwa eine Stunde voneinander entfernt in der Nähe der Stadt Jalalabad lagen. Obwohl die Fahrt zwischen den Basen nur ein paar Stunden dauerte, abhängig von der Größe der Ladung, die wir transportierten, machten die Vorbereitungszeiten für die Konvois die Tage sehr lang. Es hatte einige gefährliche Vorfälle gegeben, bei denen unsere Konvois angegriffen worden waren. Einmal wurden wir von einem Scharfschützen beschossen. Die kugelsicheren Scheiben meines 20-Tonnen-Lasters zersplitterten an den Stellen, an denen die Kugeln einschlugen. Es war ein ziemlich heftiger Tag. Wenn sie durchgedrungen wären, hätten sie meinen Fahrzeugkommandanten ins Gesicht oder in den Hals getroffen. Und das hätte den Tag für uns beide definitiv ruiniert. Wir hatten auch ein paar beinahe Unfälle mit IEDs, aber ehrlich gesagt waren die eher langweilig als alles andere. Das Führungsfahrzeug des Konvois sah etwas Verdächtiges am Straßenrand. Einen ungewöhnlichen Erdhügel, ein ausgebranntes Auto oder ähnliches. Und dann mussten wir stundenlang warten, bis die Sprengstoffexperten EOD eintrafen, um den Weg als sicher zu erklären, bevor es weiterging. Doch ohne Zweifel war das Schlimmste und Beängstigendste, was während meines gesamten Einsatzes passierte, eine Versorgungsmission an einem heißen Maitag. Das Gebiet, durch das wir fuhren, bestand hauptsächlich aus Ackerland, mit vereinzelten kleinen Dörfern in der trockenen, felsigen Landschaft. Es war nicht ungewöhnlich, Bauern auf ihren Feldern arbeiten zu sehen, während wir vorbeifuhren, und einige winkten uns sogar freundlich zu, während ihre Kinder aufgeregt hüpften, wenn sie so große Fahrzeuge auf den staubigen Feldwegen sahen. Nur an diesem besonderen Tag sahen wir keine einzige Person auf den Feldern. Etwas, das wir allgemein als atmosphärischen Indikator bezeichnen. Das ist, wenn ein Detail in der Umgebung uns darauf hinweist, dass die Wahrscheinlichkeit eines Feuergefechts höher ist als normal. Und das Fehlen von Zivilisten in der Gegend ist einer dieser Indikatoren. Doch in der Ferne sah ich einen einsamen Jungen, der eine Schubkarre über eines der Felder schob. Dies wurde über Funk gemeldet und beruhigte uns größtenteils, denn es war undenkbar, dass die Taliban einen Hinterhalt legten, während ein Junge allein arbeitete. Schließlich waren sie auf die Zustimmung und das Wohlwollen der Einheimischen für ihren Aufstand angewiesen, genauso wie wir für unsere Gegenaufstandsoperationen. Unser Führungsfahrzeug hielt kurz bevor wir den Jungen erreichten, der sich abmühte, seine beladene Schubkarre einen kleinen Hang hinaufzuschieben, der das Feld seines Vaters oder Onkels, wer weiß das schon, mit dem Weg verband. Wir sahen ihn kämpfen und die Karre schieben, doch sie rollte immer wieder zurück. Es gab ein paar Momente, in denen ich dachte, sie könnte auf ihn kippen, und ich hätte es wirklich gehasst, den Jungen so verletzt zu sehen. Ich glaube, deshalb war ich so erleichtert, als ich einen unserer Sergeants über Funk sagen hörte, wir sollten warten, weil er aus seinem Laster steigen und dem Jungen helfen würde, die Karre auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, wir waren auf das Wohlwollen der Einheimischen angewiesen, um Informationen zu bekommen. Und so weiter. Also war diese Art von Hilfe entscheidend für unseren Erfolg in der Region. Unser Sergeant näherte sich dem Jungen, grüßte ihn kurz und sagte »Salam«. Der Junge lächelte und grüßte zurück. Der Sergeant zeigte dann auf die Schubkarre und machte Gesten, als wolle er sie den Hang hinaufschieben. Der Junge schien einen Moment nachzudenken und nickte dann. Der Sergeant gab ihm einen Daumen hoch, der Junge erwiderte ihn und alles schien in Ordnung zu sein. Der Junge trat von der Karre weg und der Sergeant ging hinüber, packte die Griffe und begann, sie den Hang hinaufzuschieben, aber es fiel ihm sichtlich schwer. Nicht so sehr wie dem Jungen, aber er kämpfte trotzdem. Was auch immer darin war, es musste sehr schwer sein und es war mit einer großen Plane bedeckt. Unser Sergeant ließ die Griffe der Karre los, beugte sich vor und hob die Plane ein wenig an. Dann begann er sich rückwärts zum Konvoi zu bewegen, die Hand am Funkgerät, bevor seine Schreie durch alle unsere Funkgeräte hallten. zurück! Verdammt, weg hier! IED! IED! I...« Sein letztes Wort wurde von einer gewaltigen Explosion übertönt, die eine riesige Staubwolke aufwirbelte, die alle unsere Fahrzeuge einhüllte und die Kabine meines Lasters in Dunkelheit tauchte. Wir nennen das Brownout, wenn so viel Staub in der Luft ist, dass man nur etwa 2 Fuß vor sich sehen kann. Manchmal nicht einmal das. In den folgenden Minuten begannen ein Dutzend Stimmen über Funk zu schreien, fragten, was passiert war und was wir tun sollten. Unser Leutnant forderte sofort Ruhe und Disziplin, brachte alle verängstigten Stimmen zum Schweigen und erklärte dann, dass wir von einer Bombe am Straßenrand getroffen worden waren. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand von uns in den nächsten Minuten wirklich begriff, was passiert war. Selbst in unserem Fahrzeug, das eine der besten Sichten hatte, wollten wir einfach nicht glauben, was wir gesehen hatten. Unser Sergeant war sofort tot, als der IED, versteckt in der Schubkarre, die der Junge geschoben hatte, explodierte. Der Junge hatte keine Ahnung, was darin war. Er zeigte kein Anzeichen von Flucht, bevor die Bombe hochging, noch war er uns gegenüber misstrauisch oder abweisend, als wir uns näherten. Gerüchte machten die Runde und bestätigten sich später. Die Taliban hatten der Familie des Jungen ein paar Dollar gegeben, damit er die Karre auf uns zuschob, um sie in unserer Nähe zu zünden. Es waren Dinge wie diese, die mich während meines Einsatzes am meisten erschreckten. Ich traf Afghanen, die zu den freundlichsten und sanftmütigsten Menschen gehörten, die ich je kennengelernt hatte. So friedlich und freiheitsliebend wie jeder durchschnittliche Amerikaner auf dem Land. Aber die Leute, die uns bekämpften, die Kinder zu menschlichen Bomben machten und es dann rechtfertigten, als täten sie das Richtige. Das war es, was mir dort den Schlaf raubte. Und auch noch, nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war.